HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winner. Show us go.
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us.
Now, every vote must be counted. No one's going to take our democracy away from us. Not now, not ever.
But the Democrats have become too extreme, and they've become, frankly, too dangerous to govern. They've gone wacko.
We have to stop treating our opponents as enemies. I ask everyone to stay calm, all the people to stay calm. The process is working. The count is being completed.
Winning is easy. Losing is never easy. Not for me, it's not.
Es kann nur einen geben, nur einen US-Präsidenten, und zwar den richtigen. Das ist das eine unumstößliche Prinzip. Der Richtige aber ist einzig und allein derjenige, der rechtmäßig gewählt worden ist, nach einem anderen unumstößlichen Prinzip, das da lautet, Mehrheit ist Mehrheit. Da heißt es dann, zählen, bis es stimmt. Nicht etwa, bis es passt. Und je knapper der Vorsprung, desto schneller kann er sich in einen Rückstand verwandeln. Was blieb da zu tun für zwei Sieger in spe? Die Devise, wer nicht kämpft, hat schon verloren, greift nach einer Wahl eigentlich nicht mehr, denn objektiv stand ja schon am Abend des Wahltages fest, wer den Kampf gewonnen und wer ihn verloren hat. Aber erst das allgemeine und anerkannte Wissen darum verschafft dem Sieger seine Macht. Bis dahin allerdings und vielleicht auch danach noch ging und geht der Präsidentschaftswahlkampf weiter. Aus dem Kampf vor der Wahl ist sehr schnell ein Kampf nach der Wahl geworden und das gerade auch rhetorisch. Ob aggressiv oder besonnen, ob Durchhalteparole oder Rückzugsgefecht, egal welche Register die Kandidaten ziehen, am Ende gibt's nur eine Alternative. Triumphgeheul oder Wundenlecken. Denn der Sieger bekommt fast alles oder tatsächlich alles, je nachdem, ob die Mehrheiten im Kongress zu seinen Gunsten sind. Aber eines weiß der Sieger schon längst, die halbe Nation ist gegen ihn. Verloren, die Rhetorik von Sieg und Niederlage, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wie die Aktien stehen, drei Tage nach der Wahl, das fasst jetzt erst einmal unsere Korrespondentin Katrin Brandt zusammen.
Joe Biden hat den Fuß in der Tür des Weißen Hauses. Soeben hat er die Führung in Pennsylvania übernommen. Bleibt es dabei, dann hat er die nötigen Stimmen zusammen, um im Dezember zum Präsidenten gewählt zu werden. Doch noch zögern die US-Medien, Biden zum Sieger in Pennsylvania auszurufen, denn noch immer sind dort zehntausende Stimmen nicht ausgezählt. Allerdings hatte Biden zuletzt sehr von den Briefwahlstimmen profitiert, vor allem in der Großstadt Philadelphia.
Well, in Philadelphia County, applications for mail-in ballots were roughly 16-1 Democratic to Republican.
Bei der Beantragung der Briefwahl habe das Verhältnis zwischen registrierten Wählern der Demokraten und der Republikaner bei 16-1 gelegen, sagte Al Schmidt, der zuständige Mann der Stadtverwaltung Philadelphia bei CNN. Das erklärt, warum Biden so überproportional von der Briefwahl profitiert. Schmidt, selbst Republikaner, widersprach bei CNN auch den Anschuldigungen von Präsident Trump, bei der Auszählung werde betrogen.
Observers from the Democratic Party and Republican Party.
Vom Morgen des Wahltages an waren die Beobachter der Demokraten und der Republikaner im Auszählbereich und haben genau dort zugeschaut, wo gezählt wird.
From the very beginning on election morning.
Trumps Team allerdings hatte behauptet, ihm sei der Zugang verweigert worden und wollte deshalb, dass die Auszählung unterbrochen wird. Ein Bundesrichter wies die Klage allerdings ab. Trump versucht auch zu verhindern, dass in Pennsylvania die Stimmen gezählt werden, die nach dem Wahltag eingetroffen sind. Diese Stimmen sind bisher aber noch gar nicht berücksichtigt worden, heißt es von der zuständigen Staatssekretärin. Am Morgen hatte Biden schon die Führung im Bundesstaat Georgia übernommen, der schon lange nicht mehr von einem Demokraten gewonnen worden war. Biden führt zudem weiterhin in Nevada und Arizona. Nur in North Carolina liegt Trump noch vorn. Bleibt es bei diesem Ergebnis, hat Donald Trump rein rechnerisch nicht mehr die Möglichkeit, Präsident zu werden. Er erhielte 229 Stimmen für die Abstimmung im Wahlmännergremium, Joe Biden 309, Stand jetzt. US-Medien berichten, dass der Präsident derzeit nicht vorhat, seine Niederlage einzugestehen. In der Nacht hatte Trump bei einem Statement im Weißen Haus behauptet, er wäre längst Präsident, wenn nur die seiner Meinung nach legalen Stimmen gezählt würden. Zu den illegalen Stimmen rechnet er offenbar die Briefwahl.
But we think there'll be a lot of litigation because we can't have an election stolen like this.
Er habe viele Beweise, behauptete Trump und kündigte an, es werde viele Prozesse geben. Er könne es nicht zulassen, dass eine Wahl auf diese Art gestohlen werde. Bisher allerdings haben Trump und sein Team keine Beweise vorgelegt, dass die Wahl und die Ergebnisse tatsächlich manipuliert worden sind.
Das berichtet aus Washington unsere Korrespondentin Katrin Brandt. In Georgia allerdings, wo der Vorsprung von Joe Biden besonders knapp ist, er wurde zuletzt mit etwa 1500 Stimmen angegeben. In Georgia sollen alle Stimmen jetzt nochmal nachgezählt werden. Das hat der dortige Wahlleiter vor etwas mehr als einer Stunde mitgeteilt. Christian Lammert, Professor für die Innenpolitik Nordamerikas am John F. Kennedy Institut der Freien Universität Berlin. Guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Wie deuten Sie diese Entscheidung?
Jetzt aus Georgia, die Nachzählung, das ist gang und gäbe, wenn so ein knappes Ergebnis ist, und das sind ja wirklich unter 2000 Stimmen Differenz, dann wird nachgezählt in solchen Fällen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, aber wir wissen auch aus der Geschichte, dass das noch nie zu was geführt hat, die Nachzählung.
Sehen Sie denn Joe Biden gleichwohl schon mit einem Fuß in der Tür des Weißen Hauses, wie es unsere Kollegin eben ausgedrückt hat?
Ja, also ich würde sagen, er zieht auch schon den zweiten Fuß nach, weil selbst wenn Georgia jetzt überraschenderweise bei der Nachzählung noch an Trump gehen sollte, so es sieht momentan so aus, dass Biden in Pennsylvania sich durchsetzen kann. In Arizona liegt er noch vorne und auch in Nevada. Selbst das bringt ihn schon locker über die notwendigen 270 Wahlmänner, Wahlmänner, Frauen stimmen. Da kann er also ganz entspannt momentan auf diese Nachzählung blicken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Trump keinen Weg mehr finden wird, um das zu verhindern.
Also liefert uns die Entwicklung der letzten Tage, der letzten Stunden doch immer mehr Anlass, uns noch intensiver als bisher mit Joe Biden zu beschäftigen. Was Donald Trump angeht, tun wir das ja im Grunde schon seine ganze Präsidentschaft hindurch. Er hat qua Amt und von seiner Persönlichkeit her auch viel mehr Stoff geliefert, an dem man sich abarbeiten konnte und kann. Dass Biden ganz anders ist als Trump, dass er der Anti-Trump ist, darüber scheinen sich die meisten einig zu sein. Aber was würde er aus Ihrer Sicht noch mitbringen ins Weiße Haus, wenn er denn rein darf?
Naja, was er mitbringt, ist, glaube ich, momentan gar nicht so das Problem, sondern was er vorfindet, ist das große Problem für den neuen Präsidenten. Ein tief gespaltenes Land, ein Vertrauensverlust in das politische System, ein vergiftetes öffentliches und politisches Klima und eine USA, die auf der Weltbühne sich zurückgezogen hat, nur noch militärisch irgendwie sich protzend aufgebahrt hat, aber sich aus allen Verantwortungen rausgezogen hat. Hier muss Biden jetzt alles wieder glätten. Das wird eine Mammutaufgabe. Er muss die USA wieder so ein bisschen in die multilateralen internationalen Beziehungen einbinden. Er hatte schon angekündigt, er wird am ersten Tag dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten, was er auch machen kann. Und dann muss er sich den innenpolitischen Herausforderungen stellen. Und da bringt er, glaube ich, auch was mit, was für diese Aufgabe notwendig ist. Er kann nämlich mit der anderen Seite, mit den Republikanern reden. Er kann mit den Politikern zusammenarbeiten. Und wir sehen ja jetzt auch schon in seinen Auftritten, dass er gesagt hat, wenn ich ins Weiße Haus einziehe, bin ich nicht der demokratische Präsident, sondern ich bin der Präsident aller Amerikaner. Und er will auch versuchen, auf die Anhänger der Republikaner einzugehen. Und das muss auch sein. Trump hat jetzt 4 Jahre eine Politik der Spaltung betrieben und das muss jetzt beendet werden.
Dazu würde natürlich auch die Hälfte aller Amerikaner dazugehören, die knapp die Hälfte, die ihn nicht gewählt haben. Mhm. Stefan Cornelius in der Süddeutschen Zeitung hat dieser Tage geschrieben, Biden hätte es nicht geschafft, das Fundament von Trumps Erfolg zu identifizieren und zu zerstören. Er hätte seine Kraft eigentlich nur darauf rausbezogen, dass es viel Wut auf Trump gegeben hat. Aber er hätte im Grunde nicht geschafft, der Bevölkerung etwas anzubieten, das sie von Trump wieder ins Lager der Demokraten, und zwar in größerer Zahl, zurückholt.
Tja, das muss man jetzt mal genau in der Analyse des Wahlergebnisses in den nächsten Wochen beobachten. Wir haben eine extreme Politisierung gesehen, was ja erstmal auch nicht schlecht ist für eine Demokratie, eine Rekordwahlbeteiligung. Man geht momentan davon aus, dass es bei 67% liegen wird. Das wären 11 Prozentpunkte mehr als bei 2006. Und beide Seiten waren sehr erfolgreich. Und es stimmt, Biden ist es nicht gelungen, in vielen Bereichen in diese Falance von Trump reinzugrätschen. Er hat allerdings diesen blauen Wall, den Rust Belt, ja scheinbar wieder zurückgewonnen, wenn auch ganz knapp. Aber das war nicht die erhoffte Welle und Abkehr von Trump, den wir hier gesehen haben. Und das muss man sich auch vor Augen führen, das Ganze in einer Covid-Pandemie und in Zeiten einer ökonomischen Krise. Also das ist schon, wo die Demokraten jetzt überlegen müssen, wie können wir diese ländlichen Wähler wieder einfangen? Wie können wir besser mobilisieren bei Hispanics, um hier wieder wettbewerbsfähig zu sein, auch zukünftig? Allerdings kann man auf der anderen Seite auch sagen, für die Republikanische Partei wird es jetzt eine ganz schwere Zeit. Trump hat diese Partei übernommen. Und jetzt hinterlässt er einen Trümmerhaufen, eine führungslose Partei, die sich jetzt völlig neu aufstellen muss. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie in der Lage sein wird, das in den nächsten 4 Jahren zu schaffen.
Allerdings Biden, der ja 26 Jahre Erfahrung als Senator mitbringt, 8 Jahre Erfahrung als Vizepräsident, steht aber genau aus diesen Gründen auch für dieses Establishment, gegen das Trump ja sehr erfolgreich mobil gemacht hatte. Aus dieser Ecke kommt er ja nicht raus. Er hat ja nun mal diese Biografie.
Das stimmt, aber wenn man sich anguckt und den Vergleich zu 2016 macht, Hillary Clinton, das war ja sozusagen für viele das Paradebeispiel vom politischen Establishment. Man hat gesehen in den Umfragewerten, dass Biden hier anders wahrgenommen wird, dass er nicht diese kalte Eliteneinstellung hat. Es ist auch endlich einer, der nicht von so einer Elitenuniversität kommt, sondern der auch aus dem Arbeitermilieu kommt. Ich glaube, und das ist ja auch so seine Rolle, die er sich selbst zugeschrieben hat als ein Übergangspräsident, ob das jetzt heißt, er macht nur eine Amtszeit oder 2 Amtszeiten, ist auch egal, aber er kann jetzt den Weg bereiten, um eben den Jüngeren in der Partei und in der politischen Welt den Weg zu ebnen auf Seiten der Demokraten, um dann in 4 oder 8 Jahren mehr Verantwortung zu übernehmen.
Zu diesen Jüngeren gehört ja auch die Dame, die Vizepräsidentin würde, wenn Biden denn die Präsidentschaft erlangt, Kamala Harris. Welche Rolle könnte sie übernehmen in einer Präsidentschaft von Joe Biden?
Ja, ich glaube, sie wird eine sehr wichtige Rolle und Funktion übernehmen. Ich habe ja schon anfangs gesagt, es sind große Herausforderungen, die auf die neue Administration zukommen. Da ist, glaube ich, ein Präsident mit überfordert. Wenn Biden vernünftig ist, wird er auf eine Teamlösung setzen, sogar noch mehr Leute in sein Kabinett einbinden, die wichtige Funktionen übernehmen. Aber ich glaube, die Rolle, die Kamala Harris hier spielt, und das hat sie ja schon gezeigt, dass sie Ambitionen aufs Weiße Haus hat, sie ist ja selbst angetreten in den Vorwahlen der Demokraten, ist, dass sie jetzt vorbereitet wird. Und dafür muss sie ein Profil entwickeln im Weißen Haus. Und dafür wird sie verschiedene Funktionen übernehmen und einen sehr, sehr mächtigen Vizepräsidenten, glaube ich, spielen.
Allerdings die Aufgabe, Trump-Wähler in größerer Zahl zurückzuholen, kann sie wahrscheinlich gerade nicht übernehmen. Ne? Da ist sie eher noch auf der anderen Seite von Biden.
Genau, also das ist aber, wenn Sie so eine gespaltene Gesellschaft haben und eine so fragmentierte Gesellschaft, dann ist es natürlich schwierig, immer alle zu bedienen. Die Partei muss aber auch sehen, dass sie die interne Spaltung der Demokratischen Partei im Zaun hält. Auch hier sehen wir große Unterschiede zwischen dem progressiven Flügel und dem moderaten Flügel. Und da kann, glaube ich, Kamala Harris auch eine gute Rolle spielen, um hier die Brücken innerhalb der Partei zu suchen. Und dann müssen die Demokraten jetzt mit Politik Inhalten, die enttäuschten Wähler und die Trump-Wähler zurückgewinnen. Und das wird eine Mammutaufgabe. Das wird auch in 4 Jahren nicht beseitigt sein. Das Ganze hat 30, 35 Jahre gebraucht, um sich so aufzuspalten, wenn nicht länger. Und da kann nicht ein Präsident auf einmal mit dem Fingern schnipsen und dann haben sich alle wieder gern in den USA. Das wird noch tiefe Spaltungen müssen da überwinden werden und da wird es noch einige Konflikte geben.
Christian Lammert, Professor für die Innenpolitik Nordamerikas am John F. Kennedy Institut der Freien Universität Berlin. Vielen Dank. Verloren, die Rhetorik von Sieg und Niederlage. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Und wenn Sie meinen, dass es früher gesitteter und weniger chaotisch zugegangen sei bei US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen, dann mögen Sie damit vielleicht für das 20. Jahrhundert recht haben. Aber wenn wir uns jetzt mal in das 18. und 19. Jahrhundert zurückversetzen, dann kommen da vielleicht doch ein paar Zweifel auf. Mein Kollege Rainer Dachsel berichtet uns nämlich jetzt vom Wahlkampf zweier Präsidentschaftskandidaten der früheren Zeit. Die beiden sind zwar von ihm völlig frei erfunden, aber die Sitten und Bräuche, von denen wir gleich hören werden, die gab es damals wirklich. Denn in den Frühzeiten der amerikanischen Wahlen war es doch tatsächlich völlig normal, dass sich die Anhänger der Kandidaten vor den Wahllokalen prügelten, wie die Kesselflicker. So auch in dem Jahr, als, sagen wir mal, Reynold Bump gegen Jim Boyden antrat.
In der kleinen Stadt Offenbach, Minnesota, flog die Salontür schon zum zweiten Mal auf. Und zum zweiten Mal war es Joseph Davis, der hinterherflog und unsanft im Präriesand landete. Er hätte ja gerne für Jim Boyden gestimmt, aber da hatte Ben Casarotti etwas dagegen, der jetzt auch aus dem Saloon hinausstiefelte und vor Joseph Aufstellung nahm. »Hey, du Wichtelmann«, ätzte Ben, »kannst du nicht mal ein gutes Argument vertragen, hm? Jetzt habe ich dir einmal links und einmal rechts klargemacht, warum Reynold Bump der bessere Kandidat ist, und du hockst im Sand und glotzt mich nur dumm an.« »Ich finde Boyden aber immer noch besser«, ächzte Joseph. »Der ist auch nicht so stumpf und brutal.« »Das ist ja gerade sein Problem«, grinste Ben Casarotti und hob die Faust, um Joseph endgültig umzustimmen. Aber da kamen Spencer Coon und Willie DeMink um die Ecke, beide fanatische Anhänger von Jim Boyden. Sie stürzten sich sofort auf Ben und brachten ihm ordentlich die Vorzüge von Boydens Wahlprogramm bei. »Freies Schulessen«, rief Spencer. »Verlängerte Saloonöffnungszeiten«, rief Willie, und jedes Mal versetzten sie Ben Casarotti einen Leberhaken. »Eine Eisenbahn nach Minnesota«, bam, »Goldschürflizenzen für alle«, baff. »Stimmst du jetzt für Boyden?«, fragte Spencer drohend, und Ben japste. »Niemals! 3-1, das ist eine Schweinerei!« »Nee, das ist Demokratie«, kicherte Joseph Davis. »Die Mehrheit entscheidet.« Aber da kamen zwei Kumpels von Ben Casarotti um die Ecke und die Debatte nahm wieder Fahrt auf. Sie dauerte die ganze Nacht und danach war es zu spät, um noch zu wählen. Die Stimmen aus Offenbach, Minnesota, gingen nicht in das Ergebnis ein und die Wahl blieb weiter spannend.
So war das damals im 18. oder 19. Jahrhundert im wilden mittleren Westen der USA, auch wenn die Kandidaten natürlich nicht Reynold Bump und Jim Boyden hießen. Diese Namen hat sich mein Kollege Rainer Dachsel vielmehr krampfhaft aus den Fingern gesogen. Fortsetzung folgt. Aber jetzt erst einmal zurück in die Gegenwart. Der Journalist Ingo Zamperoni, bekannt als Moderator der ARD-Tagesthemen, ist mit einer Amerikanerin verheiratet und hat damit natürlich, wie das so ist, auch die Familie seiner Frau mitgeheiratet. Eine Familie, in der die Meinungen über den US-Präsidenten Donald Trump genauso weit auseinandergehen wie insgesamt in den Vereinigten Staaten. Ingo Zamperoni hat darüber während des Präsidentschaftswahlkampfs einen Film gedreht. Er heißt »Trump, meine amerikanische Familie und ich«. Und in der folgenden Szene aus diesem Film erleben wir ein paar Minuten lang mit, wie es sich anhört, wenn Zamperonis Frau Jiff und ihr Vater Paul am Küchentisch über Politik reden. In Gegenwart von Ingo Zamperoni Ende September dieses Jahres.
Es sind nur noch wenige Stunden bis zum ersten TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden.
Ingo, was trinkst du?
Ich nehme einen Old Fashioned. Das ist doch der offizielle Drink von Wisconsin.
Ist es.
Paul kommt ursprünglich aus Wisconsin. Er habe durchaus auch mal demokratisch gewählt, sagt er, aber das ist lange her.
Trump hat mehr in 47 Monaten erreicht als Biden in 47 Jahren.
Hoffentlich wird er nicht viel länger als 47 Monate im Amt sein.
Ich finde es gut, was er gemacht hat. Und deshalb wähle ich die Partei, nicht ihn.
Ja, aber die Republikaner sind Trumps Partei geworden. Es ist nicht mehr die Partei, die du früher gewählt hast.
Die Demokraten sind auch nicht Bidens Partei.
Die Rücken nach links haben aber nicht so eine Schieflage wie die anderen und sind nicht zur Partei einer Kultfigur geworden. Die Republikaner sind total auf Trump fixiert. Die stehen nicht mehr für das, an das du immer geglaubt hast. Trump geht es nur um sein Ego und sein Vermächtnis. Und wenn davon ein paar Amerikaner profitieren?
Ein paar Amerikaner?
Ein paar.
Die Arbeitslosigkeit ist gesunken wie nie. Bei den Latinos, den Schwarzen, weißen Frauen.
Und das hat mit seiner Politik zu tun?
Natürlich hat es das. Er hat die Steuern für viele gesenkt und deshalb können sich jetzt mehr Leute beschäftigen.
Aber wie viel davon verdienen nur Mindestlohn und können wirklich davon leben? Und Leute wie Trump bezahlen nur $750 Steuern im Jahr? Das zum Thema Steuersenkungen.
Das glaubst du?
Klar, warum soll ich nicht?
Weil es falsch ist.
Warum glaubst du das nicht?
Ich komme aus der Immobilienbranche. Viel von seinem Geld steckt in Immobilien. Er ist vielleicht nicht liquide. Ich bin nicht liquide. Ich besitze aber 3 Immobilien.
Diese Wahl ist besonders.
Das ist vermutlich die wichtigste Wahl in meinem Leben.
Warum denkst du das?
Ich bin überzeugt, wenn Biden gewinnt, wird er maximal 6 bis 12 Monate im Amt bleiben. Und dann übernehmen die radikalen Linken mit ihren Ideen und so. Dann haben wir Riesenprobleme.
Was für Probleme?
Die Wirtschaft wird den Bach runtergehen.
Der ging's doch gut, auch unter Obama.
Ich glaube einfach, dass die Wahl extrem wichtig ist.
Was denkst du, Jeff?
Ja. Wir sind an einem Wendepunkt. Wenn Trump wieder gewählt wird, wird das weitreichende Konsequenzen haben.
Wenn die Demokraten gewinnen, wird dieses Land nie mehr dasselbe sein.
Und ich denke, wenn Trump gewinnt, wird dieses Land nie mehr dasselbe sein.
Ein Ausschnitt aus dem Film Trump, meine amerikanische Familie und ich. Ein Film des Journalisten und Tagesthemenmoderators Ingo Zamperoni. Er ist gerade heute aus den USA nach Hamburg zurückgekehrt und nimmt sich dankenswerterweise ein paar Minuten Zeit für uns. Guten Abend, Herr Zamperoni.
Guten Abend, genau. Und ein Film von Birgit Wernke, meiner Co-Autorin noch.
Alles klar. Die Szene, die wir da gerade gehört haben, ist das eine typische Szene aus dem Leben Ihrer amerikanischen Familie?
Ja, in der Tat. Das lässt sich nicht anders sagen. Also die beiden, also meine Frau und ihr Vater, reden ständig über Politik und unter diesem Präsidenten wahrscheinlich mehr denn je, weil auch irgendwie jede Woche wieder ein neuer Anlass dafür da ist. Und jedes Mal, wenn mein Schwiegervater uns besucht hat in den letzten 2, 3 Jahren, der war kaum durch die Tür und hat die Koffer kaum abgestellt, dann heißt es schon wieder, hast du eigentlich gehört, was Trump heute wieder rausgehauen hat? Und die können das nicht anders, glaube ich. Es ist so ein bisschen auch deren Sprache, aber es ist auch verbitterter geworden so ein bisschen in den vergangenen 3, 4 Jahren.
Was geht Ihnen dabei durch den Kopf, wenn Sie, so wie jetzt in dieser Szene, die wir gerade gehört haben, da stehen Sie im Hintergrund und machen den Salat an und schalten sich nur sehr selten mal ein. Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Naja, einerseits finde ich es faszinierend und auch spannend zu verfolgen, weil die beiden ja auch, darum geht es mir ja auch immer so ein bisschen zu sehen, woher speist sich die Unterstützung für die eine beziehungsweise die andere Seite. Und ich glaube, so wie mein Schwiegervater denken viele, die ihn jetzt wieder gewählt haben, die ihn persönlich vielleicht nicht gut finden, aber eben für das, was er steht, denen ist die Wirtschaft wichtig oder vielleicht ein anderes einzelnes Thema und dafür nehmen sie alles andere auch in Kauf. Und deswegen beobachte ich und höre ein bisschen zu. Ich versuche dann immer so ein bisschen als Puffer zu dienen, wenn es besonders heftig wird, dann komme ich, sage ich irgendwie was dazwischen und sage, wie haben eigentlich die Green Bay Packers wieder gespielt, also das Football-Team aus der Stadt, aus der die beiden kommen, um ein bisschen abzulenken. Aber ja, in dem Fall hatte ich auch nicht viel zu tun als Journalist, weil ich sehr darüber berichten wollte und deswegen stand ich nur daneben und musste quasi nur den Ball anschubsen so ein bisschen und dann rollte er schon und ich habe dabei nur Salat gewaschen.
Haben Sie denn etwas begriffen bei diesen Unterredungen, denen Sie gefolgt sind, was Sie vorher noch nicht verstanden haben? Schauen Sie manche Dinge jetzt besser in der amerikanischen Gesellschaft?
Ja, also in gewisser Weise sind mir viele der Unterhaltungen und Argumente ja schon auch seit längerem bekannt und deswegen wollte ich das in so einen Film gießen auch, um zu zeigen, also diese Spaltung des Landes, die jetzt schon seit Jahren anhält und das zeigt sich jetzt auch wieder in der Wahl. Es ist tatsächlich, ich meine, Donald Trump hat 6 Millionen Menschen mehr für sich gewinnen können als beim letzten Mal. Joe Biden hat noch mehr mobilisieren können und hat eine absolute Rekordwähler- und Wählerinnen-Stimmzahl bekommen, aber es zeigt eben, dass das vor 4 Jahren kein Unfall der amerikanischen Geschichte war, sondern dass viele genau die Richtung, die Trump vorantreibt, gehen wollen und sogar jetzt nach 4 Jahren seiner Präsidentschaft sogar wissend, für was er steht. Und das zeigt eben, wie dieses Land, es ist ja kein Erdrutschsieg für Biden geworden, wie wir das hier in Deutschland vielleicht gehofft oder erwartet hatten, Und das zeigt eben, wie in welche Richtung dieses Land tatsächlich auch geht. Die eine ist partout dagegen, dass sich irgendwas in die progressive Veränderung dreht, die vielleicht von den Demokraten vorangetrieben wird. Deswegen sagt mein Schwiegervater auch, ja, dann kommt, wenn Biden, der macht kein halbes Jahr und dann kommt die extreme Linke, was aus unserer Sicht immer gar nicht so nachvollziehbar ist, weil eine Uni, die man bezahlen kann oder eine Krankenversicherung wirklich für alle jetzt nicht so radikal klingt, aber in den USA, wo man weniger auf den Staat blickt und weniger auf ein soziales Netz, ist es für konservative Wählerinnen und Wähler tatsächlich eine Veränderung. Und das wollten viele nicht, auch dieses Mal jetzt wieder nicht. Und deswegen ist es so knapp geworden.
Erleben?
Das wird immer noch gezählt.
Haben Sie denn bei den vielen Gesprächen, die Sie da geführt haben, auch schon mal erlebt, dass Leute kritisch auf ihre eigene Sichtweise schauen, dass sie ihre eigene Position in Frage stellen?
Ja, schon. Bei meinem Schwiegervater durchaus. Der sagt ja auch, ja, zum Beispiel die Corona-Pandemie, die hätte Trump anders handhaben müssen. Der hätte viel mehr von vorne verführen müssen und sagen müssen mit den Masken und mit der Vorsicht. Der versteht zwar, dass er das Land und die Wirtschaft offen halten will und da ja viele auch drunter leiden, wie auch hier in Deutschland. Aber er sagt eben auch, er ist nicht komplett unkritisch und viele Trump-Wähler sehen das zwar auch so, aber es gibt eine ganze Menge, ja, die fast schon ein bisschen verbohrt sind. Aber das gibt es auf der linken Seite genauso. Also Bernie Sanders-Anhänger, die wirklich überhaupt nicht auch nur ein Argument von der Trump-Seite anhören wollen und sich eben quasi verbeißen darin zu meinen, sie hätten die einzig wahre Sicht auf die Dinge, wodurch so eine gewisse Überheblichkeit vielleicht auch bei den auf der anderen Seite dann ankommt und dann wird dieses noch mehr auseinandergetrieben. Und das ist das Schwierige. Also ich glaube, es gibt beides, auch welche, die sagen, irgendwie müssen wir uns in der Mitte treffen, aber eben auch an den Rändern immer mehr, die eben sagen, nee, wir wollen das genau so und wir reden da auch nicht mehr mit. Und das ist das Problem dieser Gesellschaft im Moment.
Sie sagen in Ihrem Film, dass es in vielen amerikanischen Familien ähnliche Differenzen gibt wie in Ihrer amerikanischen Familie, dass Ihre Frau und Ihr Schwiegervater aber wenigstens noch miteinander reden. Innerhalb einer Familie ist es ja besonders schwierig für Trump-Anhänger und Trump-Gegner einander aus dem Weg zu gehen. Zerbrechen da womöglich auch Familien oder Freundschaften?
Durchaus. Also meine Frau hat ja diesen Podcast Amerika übersetzt mit einer anderen Amerikanerin, Wendy Brown, hier in Hamburg. Und ihr Vater redet, oder andersrum, ihre Brüder reden nicht mit ihrem Vater. Zumindest jetzt bis zur Wahl nicht. Vielleicht, wenn da ein bisschen Rauch vergangen ist, tun die das wieder. Und eine Freundin, die ich für den Film ja auch interviewt habe von meiner Frau und mir mittlerweile auch, ihr Vater droht ihr mit Enterbung quasi. Ich weiß nicht, wie ernst er das meint, aber wenn sie weiterhin nicht konservativ wählt. Also da sind schon Risse drin und das ist die Gefahr, dass es dann irgendwann auch Momente gibt, dass es so verletzend auch wirkt, dass dann Narben oder Wunden erstmal entstehen, die nur noch schwer vernarben. Und da soweit versuchen meine Frau und ihr Vater das eigentlich immer zu vermeiden, dass es soweit kommt. Weshalb sie öfter nicht mehr miteinander reden erstmal, zumindest eine Pause machen oder dann sagen, ah du, ich rufe dich nachher nochmal an. Oder ich meine, es ist auch ein Atlantik zwischen ihnen. Insofern ist es nicht, dass sie sich jeden Tag zoffen. Sie wohnen nicht unter einem Dach. Aber klar, das ist ein Stresstest für die Demokratie gewesen, diese 4 Jahre Trump, aber eben auch für viele Familien.
Ingo Zamperoni, Journalist, Moderator der ARD-Tagesthemen und Autor des Films Trump, meine amerikanische Familie und ich. Vielen Dank. Und jetzt versetzen wir uns nochmal zurück in die Frühzeit amerikanischer Präsidentschaftswahlen, als die Kandidaten ihren Wählern noch ordentlich Getränke spendierten, um sich möglichst viele Stimmen zu sichern. So war das ganz besonders in dem Jahr, als, nehmen wir mal an, Reynold Bump gegen Jim Boyden antrat, beobachtet wieder von meinem Kollegen Rainer Dachselt.
In Columbus, der Hauptstadt von Ohio, brannte noch Licht im Rathaus. Corey McFadden, der Wahlmann von Ohio, hockte in beschwingt fröhlicher Runde mit einem Haufen Wahlberechtigter zusammen.
Auf dein spezielles, Corey,
lallte einer in McFaddens Ohr.
Mann, dieses Zeug geht rein wie Öl.
Da nimm doch noch einen, antwortete Corey und zapfte dem Mann aus einem großen Rumpfass nach, das eine Ecke des Saales komplett ausfüllte. Aber vergiss nicht, wem du den Spaß verdankst, Mann. Jim Boyden hat dem amerikanischen Volk von Ohio dieses Geschenk gemacht. Und wenn ihr ihn wählt, war das nicht die letzte Ölung, die er euch verabreichen wird. Der Saal dröhnte vor Lachen. Klar wählen wir ihn, Corey, rief einer. Och, Jim Boyden, der Mann versteht wenigstens was von Wirtschaft. Ein anderer, und vor allem von Rum, brüllte ein Dritter. Noch dröhnenderes Lachen. Gib mir noch einen.
Mir auch.
Aber als Corey weiterzapfen wollte, kam nichts mehr aus dem Hahn. Ich glaube, das Fass ist leer, murmelte er.
Leer? Wirklich leer? Oh mein Gott,
flüsterten entsetzte Stimmen im Saal. Ja, leer, meinte Corey McFadden. Ich glaube, ich reite dann mal los nach Washington, um unsere Stimmen für Jim Boyden rechtzeitig abzugeben. Aber in diesem Moment ging die Saaltür auf und vier Männer schoben ein noch größeres Fass hinein. Wenn ihr 50-jährigen Whisky mögt, haut rein, rief einer von ihnen. Mit schönen Grüßen von Reynold Bump. Es war einen Augenblick mäuschenstill, aber dann explodierte der Saal.
Es lebe Bump! Hoch Bump! Heil unserem Retter!
Erst Stunden später schickten sie Corey McFadden los und Ohio stimmte überraschenderweise geschlossen für Reynold Bump und gilt seither als Swing State.
Tja, damit wäre das auch mal geklärt. Aber klären müssen wir natürlich auch hier wieder. Außer den wirklich fantasievollen Namen der beiden Präsidentschaftskandidaten sind die Geschichten, die der Kollege Rainer Dachselt uns hier von Präsidentschaftswahlkämpfen früherer Jahrhunderte erzählt, dem damaligen amerikanischen Leben durchaus abgelauscht. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Verloren. Die Rhetorik von Sieg und Niederlage, so haben wir diesen Tag genannt. Und jetzt knöpfen wir sie uns vor, diese Rhetorik von Sieg und Niederlage. Sandra Müller aus unserer Politikredaktion präsentiert uns zunächst noch einmal die wichtigsten Auftritte der beiden gegenwärtigen Präsidentschaftskandidaten seit der Wahlnacht. Und sie beginnt natürlich mit diesem Satz.
We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Noch in der Wahlnacht ist sich US-Präsident Donald Trump sicher. Er hat die Wahl für sich entschieden. Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus feiert er seine Erfolge in den bereits ausgezählten Bundesstaaten. Und er bedankt sich bei seinen Anhängern für die Unterstützung. Dabei steht zu diesem Zeitpunkt der Wahlsieger noch lange nicht fest. Darauf weist auch Trumps demokratischer Herausforderer Joe Biden hin.
It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people.
Es liege nicht in seiner Hand oder in der von Donald Trump, den Sieger der Wahl zu verkünden, sondern in der Hand des amerikanischen Volkes. Biden gibt sich bescheiden, er bittet um Geduld. Trump wiederum spricht von Betrug. Er will die Auszählung der Briefwahlstimmen stoppen, im Zweifel mit Hilfe des obersten Gerichts der USA, dem Supreme Court. Schon vor der Wahl hatte der Präsident wiederholt Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Briefwahl geschürt. Der Ton wird schärfer. Sowohl beim Kurznachrichtendienst Twitter, wo Trump wie gewohnt in Großbuchstaben seine Tweets verschickt, aber auch in einem Statement am Donnerstagabend spricht Trump von illegalen Stimmen, von Diebstahl.
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us.
Die Message kommt an. Trumps Anhänger greifen das Narrativ vom Wahlbetrug auf. Am Donnerstag protestieren sie in den hart umkämpften Swing States Michigan und Arizona, um die Auszählung der Stimmen zu stoppen. Einige sind bewaffnet. In Portland, im Bundesstaat Oregon, kommt es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Trumps ältester Sohn, Donald Trump Jr., spricht auf Twitter sogar davon, das Beste für Amerikas Zukunft wäre, wenn sein Vater in den totalen Krieg ziehen würde, um den Wahlbetrug aufzudecken. Bidens Botschaft für Amerikas Zukunft sieht anders aus. Auf Twitter schreibt er, er sei zwar als demokratischer Kandidat ins Rennen gegangen, er werde aber als amerikanischer Präsident regieren. Was sich schon vor der Wahl abgezeichnet hat, wird auch danach deutlich. Der Riss, der durch die USA geht, verläuft auch entlang der Rhetorik der Kandidaten. Biden gibt sich allerdings auch immer siegessicherer.
We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. So, I ask everyone to stay calm. The process is working and we'll know very soon.
Er habe keinen Zweifel daran, dass am Ende der Auszählung Kamala Harris und er zu den Siegern erklärt werden. Es klingt schon fast wie eine kurze Antrittsrede, während der amtierende Präsident nach seinem jüngsten Statement mit hängenden Schultern das Rednerpult verlässt.
Soweit die Beobachtungen von Sandra Müller aus unserer Politikredaktion. Olaf Kramer, Professor für Rhetorik an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und dort Leiter der Forschungsstelle Präsentationskompetenz. Guten Abend.
Guten Abend.
Er habe keinen Zweifel daran, dass er am Ende der Auszählung zum Sieger erklärt werde, sagt Joe Biden. Formuliert er da etwas Ähnliches wie Donald Trump, nur dass er sich subjektiv und nicht objektiv ausdrückt?
Wenn man genau auf diese Formulierung schaut, merkt man schon, dass Biden großen Wert darauf legt, dass die staatlichen Prozesse regulär ablaufen und dass es nicht er selbst ist, der sich zum Sieger erklärt, sondern dass es ein Akt ist, der von außen erfolgt. Also insofern ist das schon eine andere Tonlage als bei Trump. In einer dieser Ansprachen aus den letzten Tagen fand ja Biden auch diese sehr schöne Formulierung, die Macht fließt irgendwie, Power flows from the people, also die Macht fließt vom Volk aus zu den Politikern. Da wird auch noch mal sehr deutlich eigentlich formuliert, dass es das Volk als souverän ist, das die Entscheidung trifft, wer Präsident ist.
Wenn ich an Donald Trumps Stelle wäre, würde ich allerdings bei dem Satz, den ich vorhin zitiert habe, auf eine Blöße zeigen, die sich Biden bei dem Satz gegeben hat. Meines Erachtens, und ich würde zu ihm sagen, mag sein, dass du zum Sieger erklärt wirst, aber ich bin der Sieger, denn wir haben die Wahl gewonnen und so weiter. Wie wichtig ist es für die beiden Kandidaten, jedes ihrer Worte auf die Goldwaage zu legen?
Das ist ja im Moment eine sehr kritische Situation, die am Vereinigten Staaten erleben. Und das ist schon ein Moment, wo ein verantwortungsvoller Politiker seine Worte in der Tat auf die Goldwaage legen sollte. Es kommt im Moment auf Nuancen an und auch Biden sendet ja nochmal ein Signal, ruhig bleiben, abwarten, versucht also auch zu verhindern, dass sich die Debatte weiter anheizt und auch die Auseinandersetzungen auf der Straße weiter eskalieren. Und ein verantwortungsvoller Politiker sollte in diesem Moment schon sehr auf die Bremse treten und wirklich vorsichtig abwägen, was er sagt und was er nicht sagt.
Wobei auf der anderen Seite natürlich auch dieser ganze Nachwahlkrimi an den Nerven zerrt, auch gerade der beiden Kandidaten. Da können die Emotionen ja durchaus auch schon mal jemandem einen Streich spielen. Woran merken Sie denn als Rhetoriker, was da jeweils noch Emotion ist und was bereits feste Überzeugung oder eiskalte Absicht, wenn es zum Beispiel darum geht, wir gehen zum obersten Gericht und lassen die Auszählung stoppen?
Mhm. Naja, also man kann ja schon verstehen, dass aus der Erregung heraus, die ja auch eine ist, die sich lange aufbaut, also so ein Wahlkampf ist ja schon eine sehr anstrengende Sache, die auch an den Kandidaten zehrt. Und wir kennen das auch aus der deutschen Situation, ja, wenn man mal dran denkt, wie Schröder nach einer Niederlage verkündet hat, dass er weiterhin Kanzler ist und wer soll es denn anders machen, die Leute fragt. Das heißt, man kann schon verstehen, dass aus dieser Emotionalität heraus bestimmte Äußerungen erfolgen, die eben nicht so wirklich haltbar sind. Dann kommt aber so dieser Moment von Wiederholung hinein. Also wenn ich das dann nicht nur einmal sage, sondern mehrfach sage und über mehrere Tage nachsetze in der Behauptung, dass ich die Wahl gewonnen habe, obwohl das nicht sicher ist oder vielleicht gar nicht der Fall ist, so wie Donald Trump das macht, dann wird natürlich aus dieser Emotionalität heraus auch ein festes Narrativ und man wird sozusagen mit diesem Gedanken sich selbst auch immer mehr identifizieren.
Das kann aber natürlich zum Bumerang werden. Wer sich rhetorisch so weit aus dem Fenster lehnt, wie Trump das getan hat in den letzten Tagen, der kommt ja eigentlich auch nicht mehr dahinter zurück. Wer sagt, wir haben gewonnen, für den ist jede andere Realität im höchsten Grade peinlich. Oder gibt es einen rhetorischen Kniff, solche Festlegungen hinter sich zu lassen?
Naja, in der Tat ist es nicht so ganz leicht würdevoll, da wieder rauszukommen. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass Donald Trump ja berühmt ist und bekannt ist für die vielen Widersprüche, mit denen er lebt. Also Trump hat keine großen Schwierigkeiten damit, an einem Tag eine Position zu vertreten und an einem anderen Tag oder vielleicht am Abend desselben Tages eine neue Position einzunehmen. Und mit solche Widersprüche ziehen sich durch seine Präsidentschaft. Und insofern kann er auch hier nochmal wieder eine Wende einlegen. Ich glaube aber, es wird schon auch ein durchgehendes Narrativ für ihn geben, nämlich, dass er eigentlich die Wahl gewonnen hat. Worin Trump immer sehr stark war, in so einer komplexen Gemengelage irgendwie zu identifizieren, was ist eine Sache, die für mich spricht. Und ich könnte mir vorstellen, so ein Trump-Narrativ sieht auch zukünftig so aus, zu sagen, naja, eigentlich habe ich gewonnen. Und er kann ja zum Beispiel in der Tat drauf schauen, in der ersten Wahl hatte er 62 Millionen Stimmen, diesmal haben ihn 69 Millionen Menschen gewählt. Also wird er dieses Narrativ entwickeln, ich bin gewählt worden von einer ganzen Bewegung und von mehr Menschen als zuvor. Und deshalb ist es eine Schande, dass ich nicht Präsident bin. Dass Biden noch mehr Stimmen hat als er, interessiert ihn dann dabei späterhin gar nicht, würde ich mal vermuten.
Stichwort Biden. Haben Sie bei ihm den Eindruck, wenn Sie ihm zuhören, dass er, obwohl er den Sieg, sagen wir mal, noch nicht ganz in der Tasche hat, doch schon mal in die Rolle eines staatsmännischen Landesvaters zu schlüpfen versucht?
Ja, das Gefühl habe ich schon. Also man kann ja auch sagen, diese Siegesreden haben eigentlich in den USA so sehr feste Motive. Also dadurch, dass die USA ja immer dieses Zwei-Parteien-System sind, geht es eigentlich bei jeder Siegesrede darum zu versöhnen und zu sagen, meine Aufgabe als Präsident wird es sein, jetzt die Gruppen wieder zusammenzuführen und Präsident für das gesamte Volk zu sein, ob man mich gewählt hat oder nicht. Und das will ich versuchen. Also das ist so ein Narrativ, das sich immer in den Siegesansprachen amerikanischer Präsidenten eigentlich findet. Und so in diese Richtung hat ja auch Biden jetzt durchaus schon argumentiert.
Professor Olaf Kramer, Professor für Rhetorik an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und Leiter der dortigen Forschungsstelle Präsentationskompetenz. Vielen Dank. Verloren, die Rhetorik von Sieg und Niederlage, der Tag in HR2 Kultur. Sieg und Niederlage bei der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl können an einigen wenigen hundert Stimmen hängen. Denn wer in den einzelnen Bundesstaaten eine auch noch so knappe Stimmenmehrheit holt, bekommt, außer in Maine und Nebraska, sämtliche Wahlmännerstimmen des jeweiligen Bundesstaats. Und diese Stimmen werden dann auch Mitte Dezember tatsächlich von leibhaftigen Wahlleuten abgegeben, wenn nämlich das Electoral College, das Gremium der Wahlleute, zusammenkommt. Und erst dann ist das Wahlergebnis gleichsam besiegelt. Wobei die Wahlleute allerdings strikt an das Wahlergebnis ihres jeweiligen Bundesstaates gebunden sind. In den Frühzeiten US-amerikanischer Präsidentschaftswahlen im 18. und 19. Jahrhundert kamen die Wahlmänner übrigens noch mit dem Pferd ins Wahlmännerkollegium geritten. So wäre das auch damals gewesen, als Reynold Bump gegen Jim Boyden antrat, wenn es diese zwei denn je gegeben hätte. Unser Beobachter jedenfalls ist auch diesmal wieder der Kollege Rainer Dachselt.
Die Stimmung in Washington war ziemlich nervös. Denn Reynold Bump hatte genau eine Stimme Vorsprung. Und es fehlte nur noch Bill Ruffio, der Wahlmann von Louisiana. Am nervösesten war Bump selber, denn er wusste, dass sie ihn in Louisiana nicht ausstehen konnten, seit er den Staat als mückenverseuchtes, schwüles Dreckloch bezeichnet hatte. »Wahrscheinlich ist ihm seine Schindbeere unterm Sattel weggeklappt«, höhnte Bump. »Lass uns die Sache abbrechen, ich hab gewonnen!« »Aber Bills Pferd ist kerngesund«, versetzte Boyden. »Ich hab's doch gesehen, als ich ihn besucht habe, vor einer Woche.« »Also wie ich vor 3 Tagen in Louisiana war, sah es schon ein bisschen klapprig aus«, grinste Bump. Boyden sah ihn misstrauisch an. »Du warst in Louisiana? Hast du etwa irgendwas mit Bills Pferd angestellt?« »Was soll ich damit anstellen, du Greenhorn?«, blaffte Reynold Bump. »Ich habe ihm Zucker gegeben, Mann. Einem Pferdchen gibt man Zucker.« »Was für einen Zucker?«, fragte Boyden noch misstrauischer. »Na, Zucker eben«, grunzte Bump. »Und jetzt lass uns das zu Ende bringen. Wer zu spät kommt?« In diesem Augenblick sprang die Tür auf und Bill Ruffio stolperte herein. Der rothaarige Hühne trug auf der linken Schulter sein bewusstloses Pferd, in der rechten die Kiste mit den Wahlstimmen von Louisiana.
20 Stimmen für Boyden«, keuchte er und fiel bewusstlos um.
Alle sahen ihn an. Dann brüllte Reynold Bump los.
»Das ist Beschiss! Das sind Weiberstimmen!«
»Weiberstimmen?«, fragte der Wahlmann von Vermont.
»Klar, Weiberstimmen! Nur Weiber wählen Boyden! Aber Weiber dürfen gar nicht wählen! Ich hab gewonnen!«
Da lachte das Wahlmännerkollegium dröhnend, aber die Stimmen galten und der nächste Präsident wurde Jim Boyden.
So turbulent ging das damals zu bei US-Präsidentschaftswahlen im 18. und 19. Jahrhundert. Wie gesagt, nur die Namen sind frei erfunden von meinem Kollegen Rainer Dachselt, die Sitten und Gebräuche sind es nicht. Aber jetzt widmen wir uns wieder der Rhetorik von Sieg und Niederlage bei der gegenwärtigen Wahl, wobei im Moment noch keiner den Sieg für sich reklamieren kann und auch keiner eine Niederlage einräumen will, schon gar nicht derjenige, der einen Sieg schon in der Wahlnacht für sich in Anspruch genommen hat und dessen Auftritt am heutigen Tag unser Korrespondent Thorsten Teichmann beobachtet hat.
Thank you very much.
Ob er ein schlechter Verlierer sei, wollten Journalisten von US-Präsident Trump im Weißen Haus wissen und warum er die Rechtmäßigkeit der Stimmauszählung untergrabe. Aber der Präsident antwortete nicht und zog sich zurück. Zuvor hatte Trump in einer Erklärung fast 20 Minuten lang versucht, den Anschein zu erwecken, er werde um einen Wahlsieg gebracht.
If you count the legal votes, I easily win.
Als Trump anfing, so zu tun, als gäbe es legale und illegale Stimmen bei dieser Wahl, stieg der Fernsehsender MSNBC aus. Einmal mehr sei man in der ungewöhnlichen Situation, den Präsidenten zu unterbrechen und zu korrigieren, sagte Moderator Brian Williams. Und die Moderatorin bei Fox News mutmaßten nach Trumps Erklärung, dass sich die Dinge offenbar nicht im Sinne des Präsidenten entwickeln. Ellie aus Florida sagt, sie hoffe auf ein Endergebnis in den kommenden Tagen. Man solle sich von der Warterei nicht zu sehr stressen lassen, so die 18-Jährige. Und Matthew aus Washington D.C. sagt, er ärgere sich über das Verhalten des Präsidenten.
The constant throwing doubt and throwing shade on the elections by the president is just abominable behavior.
Dass der Präsident ständig die Wahlen in Frage stellt, ist einfach abscheulich. Offenbar gibt es keine Grundlage für die Vorwürfe. Es ist einfach nur starrsinnig, arrogant und impulsiv.
Arrogant and impulsive.
Auch einige Republikaner widersprechen dem Präsidenten. Ihm sei kein entscheidender Fall von Wahlbetrug bekannt, erklärte Senator Pat Toomey im Fernsehsender CNN.
I am not aware of any significant level of fraud that's going on. Nobody has brought.
Niemand hat mich auf etwas aufmerksam gemacht, dass ich sagen könnte, es gibt einen großen Fall von Betrug, um den man sich sofort kümmern muss. Der Senator aus Pennsylvania verlangt aber mehr Transparenz bei der Auszählung. Hintergrund ist eine Regelung in Pennsylvania. Danach können Briefwahlstimmen gezählt werden, die noch heute eingehen. Die Entscheidung des Bundesstaates ist aber beim obersten Gerichtshof anhängig. Die Innenministerin von Pennsylvania, Kathy Buchwar, versicherte, dass diese Stimmzettel von allen anderen getrennt bleiben. Die Stimmzettel, die bisher gezählt worden sind, sind bis zum Wahltermin am 3. November eingegangen. In allen Wahlkreisen werden Stimmzettel gesondert behandelt, die nach dem 3. November 20 Uhr und bis heute 17 Uhr eingehen.
Also, es bleibt weiterhin spannend, auch wenn es inzwischen einen klaren Trend gibt, denn nach jetzigem Stand der Dinge führt Joe Biden in den meisten Bundesstaaten so weit, dass er wohl die nötige Zahl an Wahlmännerstimmen zusammenkriegen wird. Aber am Ende weiß man es dann wirklich genau, wenn definitiv mal ein Ergebnis festgestellt ist. Thorsten Teichmann, unser Korrespondent in Washington, hat uns gerade berichtet. Professor Johannes Völz, Professor für Amerikanistik mit dem Schwerpunkt Demokratie und Ästhetik an der Goethe-Universität Frankfurt. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Donald Trump hat im Moment noch keinen Anlass, seine Niederlage einzugestehen. Aber ob er diesen Anlass jemals sehen wird, das ist ja die Frage. Was meinen Sie, wird es jemals einen Konsens geben über den Ausgang dieser Wahl?
Ja, das kann ich mir kaum vorstellen. Also ich glaube auch, dass es bei Donald Trump so sein wird, dass er sich immer als der Sieger verkaufen wird, als derjenige, der um den Wahlsieg gebracht wurde und der dann aber aus irgendwelchen Gründen doch einsehen musste oder nicht einsehen musste, sondern gezwungen war, das Weiße Haus zu verlassen. Also er wird eigentlich, glaube ich, dieses Narrativ weiter aufbauen, vertreten. Und ich glaube auch, es wird so sein, dass er darauf verweist, wie viele Erfolge er bei dieser Wahl hatte. Und das ist ja auch in der Tat der Fall, das haben wir auch schon gehört. Die Republikaner haben kräftige Stimmenzugewinne im Vergleich von vor 4 Jahren. Und sie haben 7 Millionen mehr Stimmen gewonnen. Und das ist das Entscheidende für ihn. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass er irgendwann das Weiße Haus räumen muss.
Sie forschen, ich habe es eben gesagt, zur Demokratie und Ästhetik. Da geht es auch um die Wahrnehmung demokratischer Prozesse, zum Beispiel die Wahrnehmung in den Medien. Jetzt haben wir gerade gehört, zum zweiten Mal ist es passiert, dass die Live-Übertragung einer Trump-Rede unterbrochen wurde, damit die jeweiligen Journalisten einordnen konnten, sagen wir es mal so, was Trump da gerade gesagt hat. Wie bewerten Sie das? Was findet da gerade für eine Auseinandersetzung, für einen Kampf statt?
Das ist ein sehr, sehr interessanter Kampf und ich bin auch, sage ich mal, sehr angetan eigentlich von der Art und Weise, wie die großen Sendeanstalten der USA das gehandhabt haben. Denn in der Tat ist ja die Problematik die, der Präsident hat quasi normalerweise ist es eine Gepflogenheit, dass man ihn anhört, dass man, wenn er als Präsident zu den USA spricht, er logischerweise auch, egal welche Sendezeit es auch gerade sein mag, die Kameras auf sich gerichtet hat. Und gleichzeitig weiß man eben, man muss das mit anderen Maßstäben messen als normal, denn was dieser Mann verbreitet, sind Lügen. Und die Sendeanstalten haben sich da ein Herz genommen und gesagt, wir können das nicht einfach unkommentiert stehen lassen, wir müssen das einordnen und im Zweifelsfall müssen wir sogar die Live-Übertragung unterbrechen. Dazu gehört eine Menge Mut, denn natürlich fangen sich damit diese Anstalten auch wiederum schnell Vorwürfe ein, sie seien parteiisch. Das ist ja schließlich das, was Trump und sein Team seit Jahren schon sowieso die ganze Zeit behaupten. Aber ich halte es für demokratietechnisch gesehen absolut verantwortungsbewusst, so vorzugehen. Das Interessante ist auch, insgesamt, wie die amerikanischen Sendeanstalten, die jetzt ja mittlerweile auf der ganzen Welt live gestreamt werden, überhaupt es schaffen, aus dieser tagelangen Auszählorgie ein Spektakel zu machen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Da haben wir wieder ein perfektes Beispiel dafür, wie das amerikanische Fernsehen es schafft, auch das Auszählen von Stimmen zu einem wirklich spannenden Krimi zu machen. Ich muss selber sagen, ich gucke seit Tagen CNN und das Ganze hat schon ein erstaunliches Suchtpotenzial.
Jetzt nehmen wir mal an, der Trend, den wir jetzt gerade wahrnehmen, verstärkt sich. Joe Biden gewinnt die Präsidentschaftswahl und es sieht ja im Moment auch danach aus, als könnte er sogar in beiden Kammern des Hauses auf Unterstützung rechnen, also möglicherweise durchregieren. Was wird dann aus der frustrierten Stimmung, die es dann im republikanischen Lager im Team von Donald Trump geben muss? Die muss sich doch irgendwo entladen.
Also ich wäre da jetzt erstmal nochmal ein bisschen vorsichtig mit dem Szenario, was den Senat angeht, noch das ist noch ganz offen. Im Moment sieht es ja so aus, dass es eventuell sein könnte, dass im Staat Georgia 2 Senatssitze per Stichwahl entschieden werden. Das wäre dann erst im Januar. Und da könnte es sein, dass auch das Ergebnis in Georgia der Präsidentschaftswahlen ein gewisses Signal schon hat. Und da könnte man damit rechnen, vielleicht, okay, es könnte zu einer 50-50-Situation im Senat kommen. Und dann wäre es in der Tat so, dass Kamala Harris als Vizepräsidentin und gleichzeitig Senatsvorsitzende diejenige wäre, die das Zünglein an der Waage wäre. Und dann könnte in der Tat es möglich werden, für die Demokraten die Unterstützung der beiden Kammern zu haben. Aber das sind also viele Wenn und Aber, die da noch eine Rolle spielen. Im Moment, das eigentliche Wahlergebnis war eher, dass man sagen musste, der Senat ist in republikanischer Hand geblieben. Und jetzt wollen wir mal schauen, das ist jetzt wieder unsicher geworden. Aber jetzt mal dieses Szenario, was Sie gerade also in den Raum gestellt haben, durchregieren der Demokraten und was passiert dann bei den Republikanern? Eine interessante Frage, denn wir haben es jetzt immer wieder gehört, die USA, die sind extrem gespalten. Und wir haben eine Situation, die schon bei den letzten 3 Präsidenten der Fall war, bei George W. Bush, bei Obama und jetzt eben in der ersten Amtszeit von Trump, dass die Hälfte der Bevölkerung eigentlich sagt, der gegenwärtige Präsident ist nicht mein Präsident. Und das ist eine Dynamik, die wird sich jetzt noch weiter verstärken. Wir werden also diese gesellschaftliche Spaltung noch stärker erleben. Und das hat damit zu tun, dass die Polarisierung ein Prozess ist, ein Mechanismus ist, der sich selber verstärkt. Denn die Polarisierung schafft es, dass die Menschen extrem motiviert werden. Und das sehen wir jetzt eben bei dieser extrem hohen Wahlbeteiligung. Und je motivierter die Menschen sind, desto mehr verstärkt sich dann dadurch wiederum die Polarisierung. Das ist also so ein gewisser, sich selbst verstärkender Prozess. Und das bedeutet eben, die Menschen, die Trump gewählt haben und die ja eigentlich das Gefühl haben, sie haben gerade ein richtiges Momentum, die werden extrem unzufrieden sein und werden ganz stark auf Opposition gehen. Und das bedeutet, gesellschaftlicher Ausgleich und ein Ende der Polarisierung sind nicht in Sicht.
Und die Republikanische Partei, die ja in den letzten 4 Jahren in einem sehr viel stärkeren Maße als vorher zu einer Trump-Partei geworden ist, wie wird dieses Kräfteverhältnis sein, wenn Trump nicht mehr Präsident wäre? Wir müssen es immer noch im Konjunktiv sagen natürlich. Wird er dann diese Partei weiterhin so beeinflussen können oder entwickelt sie sich dann wieder von ihm weg?
Ja, das ist eine gute Frage. Auch das kann man natürlich jetzt nicht so ganz klar sagen. Ich glaube, es gibt bei den Republikanern im Moment nicht so eine richtige Alternative zum Trumpismus. Und diese Alternative wäre aber sehr, sehr dringend notwendig. Wenn wir nochmal ganz kurz zurückschauen, 2012, nach der Wahl damals, als also Obama gegen Mitt Romney gewonnen hat, da gab es bei den Republikanern eine ganz schonungslose Bilanz. Das war der sogenannte Autopsie-Report, der damals geschrieben wurde, parteiintern. Und damals hat man gesagt, wir müssen als republikanische Partei unser grundsätzliches Programm umstellen. Wir müssen eine Partei werden, die divers wird und die für die sich verändernde Zusammenstellung der amerikanischen Gesellschaft wieder attraktiv wird. Und nicht nur für weiße Wähler, wo man also rassistische Ressentiments pflegt, so wie es die Republikaner im Grunde seit den späten 60er Jahren mehr und mehr gemacht hatten. Und diese Neuerung der republikanischen Partei ist nicht eingetreten. Stattdessen kam der trumpistische Populismus, der also eine Art von Ethnonationalismus ist. Und das heißt, die Republikaner haben eigentlich diesen wichtigen Neuerungsprozess einfach verpasst. Und im Moment sieht es nicht danach aus, als ob sie diese Korrektur vornehmen könnten, weil es scheint ja im Moment so zu sein, dass der Trumpismus sogar erfolgreich war. Wie gesagt, 7 Millionen mehr Stimmen als vor 4 Jahren.
Professor Johannes Völz, Professor für Amerikanistik mit dem Schwerpunkt Demokratie und Ästhetik an der Goethe-Universität Frankfurt. Vielen Dank. Mhm. Verloren. Die Rhetorik von Sieg und Niederlage. Das war der Tag in hr2 Kultur. Nachzuhören in der ARD Audiothek oder als Podcast auf hr2.de. Wer am Ende den Sieg für sich reklamieren kann oder eine Niederlage einräumen muss, wir werden es erfahren, früher oder später. Die Zusammensetzung des Tagteams in dieser Woche ist allerdings völlig klar. Dazu gehörten Angela Fitsch, Rainer Dachselt, Doris Renk, Dorothea Schuler, Ulrich Sonnenschein und Markus Hürtgen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.